Starting Grid. Das MotoGP-Magazin. Mit Andreas Thies. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Wer wird der Nachfolger von Francesco Bagnaia? Wird es Bagnaia eventuell selber? Was macht Yamaha in dieser Saison? Und wie geht's dem neuen Team? Das sind alles Fragen, die man sich stellt. Kurz vor dem Start der neuen MotoGP-Saison 2023, die ihr hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Talk, natürlich wie immer wieder mitverfolgen könnt. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 2023. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich mache ich das wieder dieses Jahr auch mit den Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Heute leider nur einer dabei, das ist Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo Andreas, servus.
Nach Juliane Ziegengeist wurde letzte Saison sehr häufig gefragt, die wird diese Saison wieder dabei sein, aber da Formel 1 und MotoGP dieses Jahr sehr, sehr große und einnehmende Themen sind, kann sie nicht immer dabei sein, aber beim ersten Rennen nach Portimao wird sie auf jeden Fall dabei sein. Gerald, wie ging es dir nach diesem Winter ohne MotoGP? Wie groß ist die Vorfreude?
Ja, der Winter ist eigentlich doch relativ kurz wieder, ja, wenn jetzt wir bis Mitte, Ende November die Tests letztes Jahr noch gehabt haben, den Testtag, danach ist dann noch die ganzen Galas und so und dann wird's ruhiger ein bisschen, aber im Prinzip ist die Winterpause mit Dezember und Januar relativ kurz, weil es dann einfach im Februar wieder losgegangen ist mit den Präsentationen der ersten Teams, dann die Testfahrten in Sepang, 3 Tage für die Stammfahrer. Und jetzt nochmal Testfahrt und dann geht's eh schon los. Also die Winterpause ist eigentlich doch kürzer, als sie vielleicht noch vor 7, 8, 9 Jahren war.
Ja, wir hatten 2 Tests in Sepang und in Portimao jetzt an diesem letzten Wochenende. Wir sprechen natürlich auch gleich drüber wie sich die neuen Teams dann machen werden in der neuen Saison, beziehungsweise was sie jetzt geplant haben und wie sie den Winter verbracht haben. Aber wir müssen natürlich auch noch ein bisschen darüber sprechen, dass die neue Saison einige Neuerungen bringt. Es wird eine Mammutsaison, das können wir glaube ich so sagen, mit 21 Rennen plus ganz vielen Sprintrennen.
Ja, absolut. Also wir stehen hier vor der längsten Saison der Grand Prix-Geschichte mit eben 21 Rennen und der Kalender wird wirklich ein Mammutprogramm sein für die Teams, für die Fahrer, auch für uns natürlich als Beobachter. Und speziell, wenn du den Kalender anschaust, wir haben dann im Herbst innerhalb von 2 Monaten 7 Überseerennen. Also das wird im Herbst sicher noch einmal, wo man eh schon eine relativ lange Saison hinter sich hatte, noch einmal ein Kraftakt für alle werden. Und ich glaube, so wie in den vergangenen Jahren wird sich erst bei diesen, ich meine, 7 Überseerennen sind sehr viel, dort wird sich die WM dann wahrscheinlich entscheiden.
Ja, wir müssen gerade mal ein bisschen auf die Sprintrennen zu sprechen kommen. Die werden am Samstag stattfinden, das MotoGP-Wochenende und das Motorrad-WM-Wochenende hat sich so ein bisschen umgestellt und wir werden samstags diese Sprintrennen haben. Das ist so ein bisschen ja nach Vorbild der Formel 1 auch gewesen.
Ja, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fährt die MotoGP Sprintrennen an allen Rennwochenenden und die Formel 1 nur bei einer Handvoll Rennen. Also das ist schon ein sehr, sehr radikaler Schritt. Etwas, das seit es die MotoGP oder die Motorrad-WM gibt, eben noch nie gegeben hat. Und Gründe sind vielfältig. Promoter Dorner hat die im vergangenen Jahr beschlossen, dass es eben diese Formatänderung gibt. Man möchte damit für mehr Action sorgen, eben für mehr Unterhaltung, also auch für die Fans, die an der Rennstrecke sind, dass sie am Samstag dann zuerst am Vormittag ein kurzes Qualifying sehen und danach auch gleich ein Rennen sehen, ja, über die Hälfte der Distanz, also einfach für mehr Action und Unterhaltung sorgen. Und man möchte natürlich dafür auch mehr Actionbilder und Actionszenen sorgen, die man einfach im Fernsehen promoten kann, aber vor allem auch auf Social Media. Ja, also du weißt, die Reels auf Instagram und TikTok und so, diese Kurzclips, ja, die sind natürlich ein Punkt bei der Vermarktung für den Promoter. Und wenn man da einfach mehr Actionszenen generiert, ist das aus dieser Sicht sicher ganz cool. Auf der anderen Seite, ich bin mir hier nicht so ganz schlüssig, ob dieses Sprintkonzept wirklich eine gute Entscheidung ist. Weil auf der einen Seite, ich meine, 21 Rennen sind schon viel, plus noch die Sprints, ja, also 42 Einzelrennen. Und es ist, auch wenn es jetzt offiziell der Grand Prix immer noch im Mittelpunkt steht und man Grand Prix-Sieger ist nur am Sonntag, aber es ist ein Rennen, ja. Und wir wissen auch, dass das Feld extrem eng beisammen ist. Und wenn du im Sprintrennen Vollgas von der ersten Runde bis zum Ziel fährst, wird sich das Feld auch nicht so sehr auseinanderziehen. Ja? Also es wird wahrscheinlich eng beisammen bleiben, weil eben der Reifenverschleiß da keine Rolle spielen wird wahrscheinlich. Und das ist natürlich, man kreiert auf der einen Seite Action-Szenen, auf der anderen Seite, wir wissen, dass der Sport halt sehr gefährlich ist. Ja? Und wenn du jetzt die Rennanzahl verdoppelst, ist natürlich, und noch dafür dazu ein Format hast, wo eben das Feld sehr dicht beisammen bleibt, ist das natürlich auch eine potenzielle Gefahr, weil wir wissen, der Sport ist gefährlich und wir wissen, dass auch wahrscheinlich wieder irgendwann mal was Böses, Schlimmes, Trauriges passieren wird. Und wenn du jetzt zusätzlich da diese Komponente reingibst, ich weiß nicht, ob es das Risiko wert ist, auf der einen Seite Actionbilder für Social Media zu haben und auf der anderen Seite halt mehr für mehr Gefahr zu sorgen. Und auf der anderen Seite, was wir auch gesehen haben im vergangenen Jahr auch schon, dass oft die Rennen sehr nach der Startphase sehr statisch werden, weil die Fahrer eben schwieriger überholen können, eben durch die Ride-Height-Device, Aerodynamik und so weiter, und sich erst am Ende das mehr rauskristallisiert, weil ihnen der Reifenverschleiß eine Rolle spielt, aber das spielt dann im Sprint keine Rolle. Also ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch sehr statische und langweilige Sprintrennen sehen und eigentlich an dem, was man eigentlich bezwecken möchte, nämlich für mehr Action sorgen, vielleicht sogar daran vorbeigeht. Aber das müssen wir einfach abwarten. Was ist deine Meinung dazu, dass wir da jetzt solche kurzen Sprintrennen haben?
Ich habe halt noch keine Sprintrennen gesehen, deswegen kann ich da mir noch kein so richtig großes Urteil dazu bilden. Ich glaube dir gern, dass du, ich glaube dir gern und ich nehme dir gern deine Zweifel ab zu diesem Format, dass man eventuell nicht diese Action hat und nicht diese Spannung hat, wie man sie in einem normalen Rennen hat. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass bei einem, ich sage jetzt mal, schlechten Tag eines Spitzenfahrers dann durchaus das Klassement auch durcheinander gewürfelt werden kann. Auf der anderen Seite sollte Francesco Bagnaia einfach die Form des zweiten Halbjahres letztes Jahr wieder beibehalten und einfach allen wegfahren, könnten wir, weiß ich nicht, ab dem September dann darüber sprechen, mit wie vielen Punkten Vorsprung Bagnaia Weltmeister wird. Davor habe ich auch ein kleines bisschen Angst.
Ja, genau. Ich meine, wenn du jetzt die Punkteverteilung hernimmst, sagen wir mal, ein Fahrer wie Marc Marquez, der jetzt mit Honda ein bisschen in Schwierigkeiten steckt, ja, wenn der im Sprintrennen Zehnter wird oder Elfter, wofür es dann gar keinen Punkt mehr gibt, und Bagnaia am Podium ist und am Sonntag Bagnaia wieder am Podium ist und Marquez wird Achter oder so, da wird dann aber insgesamt gesehen die Punktedifferenz einfach übers Jahr gesehen halt viel größer. Ja. Also das ist sicher auch ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite, wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass das Bagnaia fast 100 Punkte aufgeholt hat. Jetzt werden natürlich noch mehr Punkte vergeben durch die Sprintrennen. Und damit ist eine Aufholjagd rein theoretisch natürlich noch einfacher. Ja? Wie sich es dann wirklich darstellen wird, müssen wir einfach abwarten.
25 Punkte gibt es nach wie vor für den Sieg bei einem Rennen am Sonntag. Jetzt gibt es für den Sieger bei einem Sprintrennen gibt es 12 Punkte, für den zweiten 9, für den dritten 7 Punkte und dann 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also bis zum 9. Platz gibt es Punkte. Beim normalen Rennen am Sonntag gibt es natürlich weiterhin bis zum 15. Platz dann auch noch Punkte. Dazu dürfen Sie nicht so viel Sprit mitnehmen auf diesem Sprintrennen. 12 Liter statt 22 Liter. Und sind in irgendeiner Weise Änderungen dann noch vorgesehen oder kann man sich dann noch irgendwas zwischen Samstag und Sonntag kann man da noch an der Maschine was machen? Da hat man auch einen sehr begrenzten Zeitraum, in dem man noch was machen kann, oder?
Ja, es gibt nur noch das kurze Warm-up dann am Sonntag und that's it, ja. Also es wird da nicht mehr groß was verändert werden. Man muss natürlich, also du hast angesprochen, dass der Sprit limitiert ist und das ist natürlich ein wichtiger Punkt gewesen im Reglement, weil im Prinzip ist es so, bei einem Grand Prix müssen die Teams die Motorelektronik so einstellen, dass man mit dem Tankvolumen über die Distanz kommt. Also du kannst nicht wie im Qualifying volle Motorleistung fahren. Ja, wir haben das ja ein paar Mal gesehen, wenn Rennen abgebrochen wurden mit roter Flagge, dann durfte nachgetankt werden und dann die restlichen, sagen wir mal, 10-12 Runden, die dann noch gefahren wurden, sind dann zum Beispiel die Ducati-Fahrer mit voller Leistung gefahren, die sie im normalen Rennen ja nicht hätten fahren können. Und das war dann ein Vorteil. Deswegen hat man gesagt, dass man für den Sprint den Tank, der zur Verfügung ist, limitiert, um damit auch nicht diese volle Leistung fahren zu können und dann eventuell sogar Ducati, die den stärksten Motor haben, sogar noch mehr zu bevorzugen. Ja. Also das ist da ein wesentlicher Punkt. Und was wir auch ganz wichtig erwähnen müssen, was ein großer Unterschied zur Formel 1 ist, bei der Formel 1 im Sprintrennen, wenn sie es fahren, ist ja das Ergebnis vom Sprintrennen dann die Startaufstellung für ein Grand Prix. In der MotoGP ist es nicht so. Das Ergebnis vom Qualifying ist die Startaufstellung für den Sprint und für das Hauptrennen am Sonntag. Also wenn jetzt, sagen wir, Bagnaia führt ein Sprintrennen an und stürzt in der vorletzten Runde und ist draußen, startet er trotzdem auf dem Startplatz, den er im Qualifying rausgefahren hat.
Ja, ein Punkt, den ich noch gerne ansprechen wollen würde zum Thema Sprintrennen. Könnte es da eventuell dann auch sein, dass man im letzten Jahr mit sehr viel Sorge auf die sinkenden Zuschauerzahlen geschaut hat und dann gesagt hat, okay, wir müssen dieses Wochenende dann noch so ein ganz kleines bisschen anreichern, damit dann mehr Menschen kommen und die dann auch am Samstag eine ganze Menge dann sehen und dann vielleicht ja auch ja mit den Sprintrennen eine Vorentscheidung für eine Weltmeisterschaft oder dass man dort dann Punkte rausfahren kann etc. dann auch noch sehen kann.
Ja, sicher, das war sicher auch ein Faktor von Promoter Dorner, hier die Show zu verbessern und zu erhöhen und dem Publikum mehr zu bieten. Und wie ich eher am Anfang gesagt habe, der Fan an der Rennstrecke bekommt halt schon am Samstag ein Rennen zu sehen und das ist sicher positiv. Auf der anderen Seite, ich finde, die Promotion müsste insgesamt besser werden. Ja, wenn du jetzt die Formel 1 anschaust mit Liberty Media, die am Anfang, wie sie das den Laden übernommen haben, kritisiert wurden, aber mittlerweile hier ein Top-Produkt geschaffen haben. Wenn du zum Beispiel überlegst, da gab es in der Formel 1 in Las Vegas, gibt es heuer, also in diesem Jahr das erste Mal dort ein Rennen und da gab es schon riesen Roadshows, wo da über 100.000 Leute gekommen sind, um einfach Werbung für das Rennen zu machen. Das sind so Promotion-Events, die von der MotoGP, vom Promoter halt einfach zu vernachlässigt sind oder wo man jetzt sagen muss, man muss hier wieder einen Schritt nach vorne geben, weil effektiv gesehen mit den Sprintrennen sprichst du das Publikum an, das man eigentlich eh schon hat, ja, die eh zur Rennstrecke kommen. Ja, denen bietet man mehr, aber mit einem Sprintrennen glaube ich nicht, dass man da jetzt so viele neue Fans ansprechen kann. Klar, wie ich gesagt habe, über die mehr Action-Szenen kann man über Social Media dann halt mehr Leute erreichen, vielleicht auch ein paar neue Fans erreichen. Aber um jetzt hier wirklich viel mehr Publikum anzuziehen, glaube ich, müsste man abgesehen von den Rennwochenenden bei der Promotion mehr machen und sich auch ein paar Sachen überlegen, die vielleicht nicht so klug sind. Ja, wenn du jetzt siehst, wir haben jetzt das Indonesien-Rennen in Mandalika. Die Hersteller haben sich Indonesien alle gewünscht seit vielen Jahren, dass man wieder dort fährt. Wir wissen, dass in Indonesien die Begeisterung für die MotoGP gewaltig ist und dann wurde diese Rennstrecke auf einer Insel gebaut, die schwer zu erreichen ist. Da kommen jetzt nicht so viele Fans hin, als wenn man jetzt im Süden von Jakarta ein Rennen hat. Da kommen dann locker 200.000 Leute ungeschaut hin, wo dann die Fans mit ihren Mopeds runterfahren und für riesen Partystimmung sorgen. Und also weißt du, man hätte dort schauen müssen, dass man dort ein Rennen hinkriegt und nicht auf einer einsamen Insel, wo eben die Fans mit dem Moped nicht hinfahren können, das sagen wir mal. Grob gesagt, wir haben jetzt auch ein Rennen in Kasachstan, da fragen sich auch viele, was machen wir dort eigentlich, ja. Die Rennstrecke ist fertig, sieht jetzt von allen Bildern, die ich mir angeschaut habe, jetzt nicht besonders spektakulär aus. In der Nähe ist die Stadt Almaty, da habe ich mir auch Fotos und Videos angeschaut, sieht sehr schön aus, diese Stadt, also es ist wirklich eine tolle Metropole, aber es ist jetzt kein Motorradland. Also im Vergleich zu Indonesien zum Beispiel, ich bin mir da unschlüssig, ob das der richtige Weg ist, dann in solche Märkte zu gehen. Also da könnte, glaube ich, der Promoter sich auch eben ein paar Sachen überlegen, wie man den Sport einem größeren Publikum insgesamt besser in Zukunft näher bringen könnte.
Wir müssen auch nochmal drauf schauen auf den Kalender, weil der ist ja auch so ein bisschen neu. Wir fangen in Portugal an. Wir haben in den letzten Jahren, sind wir in Katar angefangen. Die sind inzwischen an die 20. Stelle gerückt. Also das vorletzte Rennen wird jetzt in Katar stattfinden. Eine Strecke, auf der die Ducati ja in den letzten Jahren immer durchaus reüssiert hat. Was ändert sich noch an diesem Kalender? Du hast Kasachstan erwähnt, du hast Indien erwähnt, Indonesien sind Strecken, die neu sind. Und wie gesagt, Portugal, Portimão jetzt als am Anfang, letztes Jahr, glaube ich, war es noch relativ am Ende, oder, Portimão?
Nein, war auch im Frühling. Ach. Aber Katar ist an den Ende, in den Herbst gerückt, weil die Formel 1 hat auch wieder gastiert und sie bauen da die Boxenanlage und so weiter alles um und da wird viel neu gebaut, vor allem für die Formel 1 dann im Umfeld der Rennstrecke, also wie gesagt, neue Boxenanlage, neue Tribünen und so weiter. Und dort wird eben fleißig gebaut und deswegen ist das Rennen ausnahmsweise in den Herbst runtergerückt. Indien ist auch neu im Kalender. Es ist die Rennstrecke, die vor 10 Jahren, glaube ich, 3-mal von der Formel 1 befahren wurde und seitdem ist dort nicht mehr viel passiert. Die Formel 1 hat damals den Rücken gekehrt, Indien, weil da gab es Steuergeschichten, Steuerprobleme. Anscheinend hat das jetzt Promoter Dorna geklärt und man fährt in Indien. Indien ist ein Motorradland. Es werden dort auch extrem viele Motorräder gebaut von den verschiedenen Herstellern, die dort Fabriken haben. Also nach Indien zu gehen, ist ein Schritt, den ich absolut verstehen kann. Kasachstan habe ich eher ein Fragezeichen, ja, warum das jetzt unbedingt im Kalender sein muss. Und wie gesagt, die Europasaison ist eh relativ unverändert dann nach den beiden Rennen, die wir in Argentinien und Austin haben im Frühling. Aber eben diese 7 Rennen im Herbst, die sind schon, die werden sehr anstrengend werden. Und da haben auch schon die Teams gesagt, wir sind damit nicht so glücklich, dass wir so viel Überseegeschichten am Ende des Jahres haben. Und haben auch schon drauf gedrängt, dass man das im nächsten Jahr ein bisschen anders planen sollte.
Haben wir noch etwas Neues, bevor wir uns dann um die Teams kümmern und bevor wir uns dann um dieses Aerodynamik-Thema kümmern, was in diesem Jahr wieder sehr, sehr groß ist?
Nein, eigentlich nicht. Also es bleibt eigentlich, abgesehen von diesem neuen Rennformat, alles gleich. Was man vielleicht noch am Rande erwähnen könnte, ist die Moto E, die fährt bei den Europarennen und ist jetzt zur Weltmeisterschaft aufgewertet worden und fahren mit Ducati-Motorrädern, komplett neuen entwickelten Motorrädern von Ducati. Also da bin ich auch gespannt, wie sich die Serie entwickeln wird. Und aufgrund des neuen Formats wird der Samstag extrem aufgewertet, sagen wir mal, weil beide Moto-E-Rennen werden am Samstag stattfinden. Also du hast Qualifyings von allen drei Klassen, dann das MotoGP-Sprintrennen und 2 Moto-E-Rennen. Also der Samstag ist wirklich rappelvoll mit extrem viel Action dann.
Da bekommst du was für dein Geld.
Absolut. Also der Samstag ist von früh bis spät gibt's da Action, ja. Ich bin aber auch noch gespannt. Ich habe da jetzt noch nicht genau den Zeitplan gesehen, wo es die weiteren Rahmenrennen untergebracht werden sollen, weil der Rookies Cup wird ja auch bei einigen Rennen gastieren und so. Also schauen wir mal, wie sich das Ganze gestaltet. Aber ich glaube, die Fans vor Ort mit dem neuen Format bekommen auf das wirklich viel, viel geboten. Das ist schon aus der Sicht natürlich schon ein positiver Schritt.
Was sie geboten bekommen, von welchen Teams, von welchen Fahrern und ob Francesco Bagnaia in der neuen Saison Konkurrenz haben wird, darüber sprechen wir gleich hier beim Starting Grid, dem MotoGP-Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, bei Spotify natürlich auch und bei meinsportpodcast.de. In wenigen Tagen geht es los mit dem Rennen in Portimao. Dann werden wir wissen, wie die Teams über den Winter gearbeitet haben und wie die Teams dann den Saisonstart hinlegen. Und das gejagte Team in diesem Jahr, das ist die Ducati und der gejagte Fahrer ist dann auch Francesco Bagnaia, der letztes Jahr Weltmeister geworden ist. Es gab 2 Tests in diesen letzten Wochen. Einmal in Sepang und einmal jetzt dann auch in Portimao. Sicherlich dann auch der wichtigere Test, gerade weil auf der Rennstrecke getestet worden ist. Gerald, wie geht es Francesco Bagnaia und wie geht es der Ducati? Wir haben ja durchaus ein großes Ducati-Team insgesamt, die letztes Jahr über eine sehr, sehr große Gesamtstärke verfügt haben und dann auch irgendwann den Fahrer hatten, der um die Weltmeisterschaft mitgefahren ist und am Ende sehr souverän gewonnen hat.
Ja, also wenn du dir die finale Zeitenliste vom letzten Testtag anschaust, waren 7 Ducati-Fahrer in den Top 8 und die 8. Ducati, Fabio De Gianantonio, ist nach einem Sturz am Vortag gar nicht gefahren. Ja, aber wenn du 7 Ducatis in den Top 8 hast, dann zeigt das, was für eine weiterhin geschlossene Mannschaftsstärke sie haben. Und es hat den Eindruck, dass sie eigentlich sogar nochmal als Mannschaft nochmal stärker geworden sind. Also die Bagnaia geht, glaube ich, als absoluter Top-Favorit in die neue Saison. Er hat auch gesagt, im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo du dich erinnern kannst, da war das Saisonstartjahr fürs Werksteam ein bisschen schwierig. Da war die damals neue GP22 noch nicht ganz aussortiert. Aber jetzt, dass die weiterentwickelte GP23, die nur in Details eigentlich anders ist, also das ist bei der Verkleidung ganz leicht ein bisschen anders zum Sehen, aber es wirkt optisch fast wie das gleiche Motorrad, ist jetzt schon aussortiert und Bagnaia hat gesagt, er ist nicht zu 80% bereit oder so für einen Saisonauftakt, sondern zu 100%. Und wenn du dir anschaust, dass das Pramac-Team Hat jetzt auch dieses Motorrad, wieder auch das gleiche Motorrad, aber im Vergleich zum Vorjahr einen besseren Motor. Also die haben einen Schritt gemacht. Und die anderen, die Kundenteams, Gresini und VR46, die fahren mit der GP22 aus dem Vorjahr, die da schon das beste Motorrad im Feld war. Also die machen hier auch nochmal einen Schritt. Und deswegen ist Ducati als Mannschaftsstärke gewaltig gut aufgestellt und sicherlich momentan das Team, also die Marke und das Team, das es zu schlagen gibt und das die Messlatte ist momentan.
Letzten Endes, du hast es gerade gesagt, es ist nicht wirklich viel geändert worden an der Ducati, auch von Francesco Bagnaia. Wenn man letztes Jahr schon so ein Motorrad hatte, was am Ende ja auch allen davon gefahren ist, muss man gar nicht so viel ändern. Da haben andere Teams mehr Kopfzerbrechen gehabt mit ihren Maschinen, oder?
Ja, absolut. Also Ducati hat hier, ich meine, Bagnaia hat im vergangenen Jahr schon gesagt, das Motorrad ist nahezu perfekt. Mhm. Was willst du dann noch groß machen? Also du kannst minimal was verändern, aber im Endeffekt geht es dann auch wieder um der Fahrer vielleicht noch ein bisschen besseres Gefühl zu kriegen, vielleicht da noch 1-2 km/h zu finden auf der Geraden oder in der Kurve beim Kurvenspeed, die Reifennutzung vielleicht noch ein bisschen zu optimieren. Aber da geht es um so minimale Details. Es haben die Satellitenfahrer, die im Vorjahr mit der 21er Maschine gefahren sind und auf die 22er gewechselt sind, die haben gesagt, die kleinen Schwächen, die wir mit dem 21er Motorrad gehabt haben, und du kannst dich erinnern, wie Bastianini da Rennen gewonnen hat damit, da haben die Fahrer gesagt, dass diese Schwächen wurden beim 22er Motorrad komplett ausgemerzt und das Motorrad ist fast perfekt. Ja, auch jemand wie ein Alex Marquez, der von der Honda gekommen ist, der sagt auch, der schwärmt auch von dem Motorrad und sagt, das Beste, was er jemals in seinem Leben gefahren ist. Ja, also das ist schon sehr beeindruckend, was Ducati hier, auf welches Level Ducati hier gekommen ist.
Was traust du Enea Bastianini zu, nachdem er jetzt dann auch ins Ducati-Werksteam gewechselt ist und an der Seite von Francesco Bagnaia fährt? Muss er die klare Nummer 2 hinnehmen oder darf er frei fahren?
Er darf frei fahren. Also Ducati hat hier auch ganz klar gesagt, es gibt bei uns keine Nummer 1 oder Nummer 2 oder so. Und was man bisher bei den Tests gesehen hat, ist, dass sich die, sagen wir mal so, im vergangenen Jahr war es ja doch eine Rivalität. Ja, die Rennen, die sie da bestritten haben und um den Sieg gekämpft haben, sich nichts geschenkt haben. Das war schon, da haben wir gedacht, oh, das wird ein Pulverfass mit zwischen den beiden werden. Mhm. Aber es sieht so aus, dass das Bastianini jetzt hier nicht als der große Rebell in das Team kommt, ja, und sagt so, ich verblase jetzt den Pecco und schau, dass es mein Team wird, sondern im vergangenen Jahr hat er natürlich zeigen wollen, ich bin der ins Werksteam gehört, hat den Platz bekommen und dadurch ist er auch sehr auf Attacke gefahren und hat diese tollen Leistungen ihm auch gezeigt. Und jetzt bei den Testfahrten bisher war es so, dass er gesagt hat, wir müssen zusammenarbeiten. Ja, also keine Rivalität in der Box, sondern er hat gesagt, wir müssen zusammenarbeiten, um eben das Motorrad weiter zu verbessern und so. Und was wir vorher gesagt haben, er ist ja von der 21er Maschine jetzt auf diese 23er Maschine gekommen und er ist gut dabei, also er ist absolut konkurrenzfähig, hat aber auch gemeint, er ist noch nicht ganz auf der Höhe von Bagnaia, er hat sich noch nicht ganz auf das Motorrad eingeschossen, um dieses letzte 1-2 Zehntel zu finden. Wird mit der Zeit kommen, keine Frage. Ja. Er wird sich an das Motorrad gewöhnen und dann auch die Techniker, da geht es auch viel um Elektronik, noch ein bisschen feiner und noch ein bisschen besser auf ihn abzustimmen. Und dann wird er kommen, aber im momentan sieht es eher so aus, dass er einen kleinen Schritt hinter Bagnaia ist.
Wir werden sehen, ob er diesen kleinen Schritt dann auch überwinden kann und ob er Francesco Bagnaia dann wirklich dann auch herausfordern kann. Auf der diesjährigen Maschine, auf der 23er Maschine sitzen auch noch Johann Sacco und Jorge Martin, dann bei Pramac und dann auf der 22er Maschine Fabio De Gianantonio, Alex Marquez und Luca Marini und Marco Bezzecchi. Können die alle Rennen gewinnen?
Ja.
Ist das die kurze Antwort? Ja.
Ja, würde ich sagen. Ich glaube auch zum Beispiel, die Gianantonio hatte ja ein schwieriges Rookie-Jahr letzte Saison. Vor allem im Herbst, da ist er, glaube ich, 5-6 Rennen einmal gar nicht in die WM-Punkte gekommen und hat auch selber gesagt, er ist verloren. Aber er hat jetzt auch das 22er Motorrad, was auch laut ihm ein Schritt nach vorne ist. Und das Gresini-Team hat auch reagiert und er hat Frankie Cascelli als neuen Crewchief und der hat in den vergangenen Jahren bei Suzuki für Juan Mir gearbeitet und ist mit dem Weltmeister geworden. Und da hat die Gian Antonio gesagt, die Arbeit in der Box ist jetzt besser. Sie sind viel aussortierter, viel organisierter. Und damit hilft ihm das, dass er dann auf der Strecke halt dann sich nicht um alle möglichen Dinge im Kopf haben muss, die er dann noch nachher checken muss, sondern sich auf sich konzentrieren kann und hier auch mehr herausholen kann. Das heißt, ich erwarte auch, ich weiß nicht, ob die Gian Antonio Rennen gewinnen kann, aber ich glaube, dass man von ihm auch einen deutlichen Schritt sehen werden und der regelmäßig auch in den Top Ten mitkämpfen wird.
Also die Ducati macht eine gute Figur, auch schon bei den Tests, und es ist minimal etwas geändert worden. Ducati ist das Team to beat und Francesco Bagnaia ist der Fahrer to beat. Und vielleicht kann ja auch dieses Jahr dann wieder Fabio Quartararo dann angreifen. Fabio Quartararo, der letztes Jahr Zweiter geworden ist. Im ersten halben Jahr hatte er geführt, aber man merkte, wie so langsam der Vorsprung sank und er konnte nichts dagegen tun. Er konnte einfach seine Yamaha nicht so prügeln, dass sie in irgendeiner Weise mithalten konnte mit Francesco Bagnaia. Und am Ende war es nur so, dass er zugucken konnte, wie Francesco Bagnaia das Rennen und die Weltmeisterschaft dann gewonnen hat. Wir haben ein sehr kleines Yamaha-Team in diesem Jahr. Es sind nur noch zwei Fahrer, es ist nur noch ein Team. Das sind Fabio Quartararo und Franco Morbidelli. Und Gerald, was ich so von motorsporttotal.com gelesen habe, man ist nach den Tests in Portimao recht zufrieden. Wenn Ducati allerdings nichts geändert hat, hat Yamaha eine ganze Menge gemacht. Sie mussten eine ganze Menge machen. Und jetzt kommen wir ein bisschen auf das Thema Aerodynamik zu sprechen, weil da hat Yamaha eine ganze Menge getüftelt, möchte man sagen.
Ja, Yamaha hat insgesamt sehr viel ausprobiert und man hört auch vom Team, dass sie sagen, also Massimo Maragalli, der Teammanager, hat gemeint, er hat so viel neue Teile bei Yamaha gesehen, die er noch in all den Jahren davor nicht gesehen hat. Quadro hat auch gemeint, er ist jetzt die letzten 4 Jahre praktisch mit dem gleichen Motorrad gefahren und jetzt ist extrem viel gekommen. Und sie haben bei diesem Portimao-Test eben sehr, sehr viel ausprobiert und waren verloren. Also am Samstag hat Quartararo gesagt, das funktioniert überhaupt nichts. Kein Gefühl, kein Turning, gar nichts. Null. Das Motorrad funktioniert überhaupt nicht. Und da habe ich mir schon gedacht, hui, das ist nicht gut. Und für den letzten Tag haben sie dann zurückgerüstet auf bekanntere Dinge, auf ein Chassis, das ähnlich ist wie im Vorjahr, auf Setup, das ähnlich ist wie im Vorjahr, auf die alte Aerodynamik vom Vorjahr. Dann hat Quartararo gesagt, ja, das Gefühl ist wieder da und es funktioniert, und er hat im Endeffekt eine gute Qualifying-Runde gezeigt, die ihm den dritten Platz gebracht hat. Ehrlich gesagt, von außen ist es natürlich schwierig zu beurteilen, aber ich habe da irgendwie meine Zweifel, weil wir haben von ihm eine tolle Runde gesehen, ja, aber ansonsten eigentlich nichts. Ja. Und wenn du sehr viel entwickelst und neue Teile bringst und im Endeffekt dann eh wieder auf das zurückgehst, was du schon im Vorjahr gehabt hast, außer der neue Motor, der ist ein Fortschritt, das hat sich hier auch wieder bestätigt, aber ansonsten sind sie wieder auf viel vom Vorjahr zurückgegangen, dann weiß ich nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist oder ob man diesen Euphorismus, den Quadro am Ende gesagt hat, nach dieser einen schnellen Runde, ob das so ein gutes Zeichen ist, wenn man wieder mit altem Zeug herumfährt. Schwierig zu beurteilen, ja. Aber ich weiß nicht, ob es so positiv aussieht wie diese eine Runde, die wir da gesehen haben.
Stimmt die Schnurre, dass man vor Ort bemerkt hat bei den Tests, dass das Motorrad nicht in die Box passt, mit der dann auch die Abmessungen von der FEM kontrolliert werden?
Ja, das hat man gehört vor Ort, weil vor allem mit Morbidelli hat man da neue Seitenverkleidungen ausprobiert, wo hinter dem Hauptflügelelement vorne nochmal zwei Elemente angebracht wurden, die irgendwie an kleine Spoiler erinnern, die man früher mal in der Formel 1 gesehen hat. Und das war anscheinend zu breit, um da reinzupassen. Die Rundenzeiten von Morbidelli waren insgesamt auch nicht berühmt, muss man sagen. Ja, also schwierig zu sagen, was sie da ob diese Aerodynamik, diese Verkleidung hier wirklich ein Schritt nach vorne war. Wie gesagt, Quartararo hat dann am letzten Tag zurückgerüstet auf die Aero vom Vorjahr, und auch bei Morbidelli ist man zurückgegangen, und die, sagen wir mal, bewährte Aerodynamik, die passt in diese Schablone, wo man das Motorrad reinschieben muss. Wir haben am letzten Tag auch noch einen ominösen Heckflügel gesehen bei der Yamaha. Sehr seltsam, sieht sehr, sehr seltsam aus auf so einem Motorrad. Und Ich weiß aber nicht, ob sie das wirklich verwenden werden oder einfach nur mal geschaut haben, bringt das was? Quadro hat gemeint, er spürt eigentlich gar keinen Unterschied. Also ich weiß nicht, ob diese Flügel hier wirklich der Weg sind, ob wir das oft sehen werden, aber keine Ahnung.
Aber neuer Motor, alte Verkleidung, hat es letztes Jahr nur am Motor gelegen?
Ja, der Motor war sicher ein Punkt, ja, weil wenn du einfach zu langsam bist, sagen wir mal, musst du halt extremen Kurvenspeed fahren. Wenn du aber auf der Strecke hinter einer Ducati bist, sagen wir mal, die ein bisschen langsamen Kurvenspeed fährt, wirst du aufgehalten in der Kurve und auf der Geraden zieht dir die Ducati weg und du kannst nicht mithalten. Wird interessant sein zu sehen, ob Yamaha jetzt im Windschatten wirklich mithalten kann mit den schnellen Maschinen, also vor allem mit der Ducati. Auch die Aprilia war extrem schnell auf der Geraden, also die sind wirklich sehr, sehr gut unterwegs und da soll nochmal eine kleine Motorausbaustufe fürs erste Rennen kommen. Aber trotzdem, Yamaha hat gesagt, der Motor ist ein Fortschritt. Ja. Wie es dann wirklich im Rennen ist, sich darstellt, das werden wir sehen. Ja. Wenn wir das erste Sprintrennen sehen und die fahren hier alle in der Gruppe, ob er da jetzt dann mehr Akzente setzen kann.
Ist Fabio Quartararo der Hauptkonkurrent für Francesco Bagnaia oder ist das alles teamintern?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es sehr schwierig wird für Yamaha, aber auch für Honda, in diesem Jahr wirklich um den WM-Titel kämpfen zu können. Es werden Highlights setzen. Ich glaube auch, dass der Quattro das eine oder andere Rennen gewinnen wird. Aber das Entscheidende ist, er braucht halt trotzdem gute Startpositionen. Und was man bisher im ganzen Testwinter gehört hat von Quattro und Morbidelli ist, dass die Qualifying Pace mit frischen Reifen einfach zurückgegangen ist und einfach nicht da war. Und wir haben, wo sie jetzt auf das alte Paket zurückgegangen sind, genau eine einzige Runde von Quattro gesehen. Ja? Ich meine, wenn er es jetzt schafft, in Portimao beim Rennen sich als Dritter zu qualifizieren und dann im Sprintrennen da in den Top 5 mitfährt und auch im Grand Prix, dann ist er dabei, klar. Wenn er das aber nicht schafft und dann, sagen wir mal, nur in der dritten oder vierten Startreihe steht, dann wird es natürlich extrem schwer. Ja? Und die große Frage, die ich halt habe, ist, wir haben eine Runde gesehen und macht eine einzige Runde jetzt den Frühling, ja, weil der restliche Testwinter war einfach von Yamaha schlecht und wir haben eine Runde gesehen. Ja. Und die sind alleine in Portimao, Morbidelli ist 180 Runden gefahren und Quattro um die 170, also extrem viel und wir haben eine gute Runde gesehen. Ja, darum habe ich da so meine Zweifel, ganz ehrlich.
Gerald, wir machen den Kram jetzt ja schon seit ein paar Jahren. Jedes Mal reden wir über Yamaha, dass sie, ach, wir machen uns Sorgen und sind sie bereit etc. Naja, Yamaha bleibt ein Thema auch in den nächsten Monaten natürlich und wir werden mit sehr viel Interesse dann auch darauf schauen. Ein Fahrer, auf dem wir mit sehr viel Interesse drauf schauen, weil er mehrfacher Weltmeister ist, das ist Marc Marquez auf der Honda. War lange verletzt, ist hoffentlich jetzt wieder zu 100% fit, da müssen wir gleich drüber sprechen. Hat jetzt allerdings einen neuen Teamkollegen, Juan Mir. Dazu kommt noch mit Alex Rins, der zweite Fahrer von Suzuki, und dann Takaaki Nakagami, der vervollständigt das Honda-Team. Ich werde wahrscheinlich ein paar Mal in dieser Saison noch über Juan Mir und Alex Rins auf der Suzuki sprechen, aber sie sind jetzt beide bei Honda. Marc Marquez, erste Frage, ist er wieder fit? Zweite Frage, kann er diese Saison angreifen? Dritte Frage, ist die Honda konkurrenzfähig?
Also, was Marquez bisher gesagt hat, ist er wirklich voll fit, das passt. Wenn jetzt die Saison losgeht und wir halt extrem viele Rennen hintereinander haben, werden wir sehen, ob's vielleicht sogar eine Verschlechterung gibt, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also er sagt, er ist hier körperlich wieder komplett auf der Höhe. Marc Marquez wird angreifen, bin ich mir hundertprozentig sicher, weil er jetzt eben sagt, er kann wieder so fahren wie vor seiner schweren Verletzung vor fast schon 3 Jahren. Also er wird attackieren wie eh und je. Die Frage ist die Honda konkurrenzfähig? Und momentan nein. Also die Rundenzeiten waren alle jetzt nicht so berühmt von Honda. Und Marquez hat gesagt, ihnen fehlt im Schnitt eine halbe Sekunde pro Runde auf Bagnaia. Mhm.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist extrem viel. Ja, das ist wirklich extrem viel. Und wenn du jetzt eben dieses ganz starke Ducati-Paket siehst, ja, dann bist du mit einer halben Sekunde Rückstand halt Zehnter, Elfter, weil wir müssen auch die Aprilia dazu rechnen. Wie gesagt, 8 Ducati-Fahrer plus 4 Aprilia-Fahrer sind mal 12. Also da ist da geht es dann eigentlich für die Teams, die Probleme haben, also auch Honda, auch Yamaha, auch KTM, eigentlich dann um Best of the Rest, und das ist dann ungefähr um Platz 10 herum. Ja, also das ist schon, sieht nach schwierigen Voraussetzungen aus für die, ja.
Honda, Samstag ist Marquez gestürzt, auch an mir ist zwischendurch gestürzt. Marquez hatte sonntags technische Probleme, die Tests in Portimao komplett zum Vergessen gewesen.
Naja, es ist schwierig bei Honda. Also wir können uns erinnern, im vergangenen November, wo dieser eine Testtag in Valencia war, hat Marquez ganz klar gesagt, mit dem Motorrad können wir keine Rennen gewinnen. Und er erwartet jetzt, dass Honda über den Winter viel bringt. Es gab dann, also der hatte dann beim Malaysia-Test vier Motorräder in der Box stehen zuerst, und eins davon war das vom vergangenen Jahr als Referenz, als zum Vergleichen. Dann hat man sich dann aussortiert auf zwei Motorräder, und dann gab es dann noch dazwischen einen Privattest, wo unter anderem Stefan Pradlin Jerez gefahren ist, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also da wissen wir nicht genau, was passiert ist. Aber jetzt für den Portimao-Test hat es geheißen, sie wollen das Gesamtpaket zusammenstellen und finalisieren für das erste Rennen. Und da hatte Honda seit Sepang ein Chassis gebracht, das etwas modifiziert war. Das war recht interessant, weil das scheint ein bisschen in die Richtung von Suzuki zu gehen. Also der neue Technikdirektor Ken Kawauchi, den Honda von Suzuki engagiert hat, der scheint da hier schon ein bisschen einen Input geben zu können. Aber abgesehen von diesem einen neuen Chassis ist jetzt für Portimao halt auch nicht wirklich sonst was groß Neues gekommen. Und ja, wie gesagt, Marquez hat sich da über den Winter halt insgesamt mehr erwartet. Alberto Puig hat auch gesagt, sie arbeiten viel, also der Teamchef, aber sie sind noch nicht dort, wo sie sein wollen. Und wenn Marquez sagt, ihm fehlt eine halbe Sekunde, dann glaube ich ihm das auch, ja, dass er uns da nicht anlügt, sondern das realistisch sagt. Und er meinte am letzten Testtag auch, realistisch Position ist für ihn Platz 8, Platz 9, Platz 10 herum in dem Bereich.
Das kann nicht im Sinne des Erfinders von oder Marc Marquez sein, weil er ist andere Plätze gewöhnt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Honda. Juan Mir und Alex Rins, darf ich das nochmal gerade sagen, dass es für mich sich noch falsch anschaut, wenn ich dran sage, Alex Rins und Juan Mir auf der Honda?
Ja, es ist schon sehr ungewohnt, ja. es wird interessant sein, beide zu beobachten, weil wir kennen sie, wir wissen, was sie drauf haben, was sie können, und werden sie natürlich auch dann zu Marc Marquez vergleichen. Ja, sind sie auf ähnlichem Niveau? Ist Marquez viel besser und fährt sie in Grund und Boden? Also das ist sicher etwas, das wir über die Saison beobachten werden. Juan Mir hat selber gemeint, er tut sich noch schwer. Das Motorrad ist nicht so einfach zu fahren wie die Suzuki, klar, und er ist da noch nicht ganz zu Hause. Ich meine, er hatte jetzt inklusive Valencia 6 Testtage, und der Valencia-Test im November war eigentlich nur, okay, wie sitze ich angenehm auf dem Motorrad und so. Ja, also das war jetzt kein richtiger Test, und jetzt 5 Testtage, es ist halt sehr, sehr wenig, um sich an ein neues Motorrad zu gewöhnen und noch dazu an ein relativ schwieriges, wie jetzt die Honda ist, wo jetzt dann noch 100.000 Sachen probiert werden und der Fahrer halt auch viel beschäftigt ist, mit allen möglichen Teilen zu vergleichen und Feedback zu geben und sich jetzt nicht dauernd nur auf sich konzentrieren kann, um zu schauen kann, okay, ich habe das Paket, ich schaue, dass ich jetzt als Fahrer das Beste raushol. Also sicher keine einfache Situation. Alex Rins hat gesagt, speziell in Schräglage fehlt dem Motorrad einfach Grip. Also in der Kurve ist das eine Schwachstelle. Und er fährt im LCR-Team, hat zwar auch einen Honda-Vertrag, aber Rins ist da schon eine Stufe dahinter, weil zum Beispiel das Chassis, das Marquez und Mir in Sepang bekommen haben, hat Rins erst jetzt in Portimao erhalten, und dieses weiterentwickelte Chassis, mit dem Marquez und Mir jetzt in Portimao gearbeitet haben, das hat Rins noch gar nicht zur Verfügung gehabt. Ja. Also er ist da von der Entwicklung immer, trotz weil er im Satellitenteam einen Schritt einfach hinten. Und ich bin trotzdem sehr gespannt, wie sich da beide meistern werden und sich behaupten können mit der Honda. Und ich glaube, dass das Rins da sogar in einer etwas einfacheren Situation ist, weil er ist im Satellitenteam. Er hat im vergangenen Jahr im Herbst zwei der letzten drei Rennen gewonnen, super verdient gewonnen. Und er weiß, hey, ich kann's. wenn ich jetzt keine Ergebnisse habe, dann weiß jeder, das liegt nicht an mir, das liegt an der Honda. Ne? Logisch. Das kann er machen. Da, weißt du, das ist natürlich für Selbstvertrauen für den Fahrer ja gut, ja, zu wissen. Es liegt nicht an mir. Ja, wenn
von Marc Marquez wissen wir Ähnliches.
Genau, genau. Und mir ist natürlich in einer schwierigeren Situation, finde ich, weil er ist Weltmeister und er hat damals zum richtigen Zeitpunkt alles richtig gemacht und damals in Valencia das Rennen gewonnen, ist aber bis heute sein einziger Sieg und Kritiker sagen natürlich, okay, dieses Jahr 2020 war halt sehr außergewöhnlich, er hat bisher nur ein Rennen gewonnen, wie gut ist er denn wirklich, ne? Und jetzt sitzt er in der gleichen Box wie Marc Marquez, einem der besten Rennfahrer aller Zeiten, ist im Repsol-Werksteam, muss hier Entwicklung betreiben und seine vergangene Saison war halt sehr durchwachsen, hat auch Verletzungspech gehabt. Also während, sagen wir mal, Rins da reinkommt zu Honda mit auf einem Hoch, ja, mit seinem starken Herbst, kommt mir in einer Situation dazu Honda, die halt ja, ein bisschen von Zweifeln, sagen wir mal, geprägt ist. Die Erwartungen sind da extrem hoch im Werksteam. Er muss natürlich irgendwann im Laufe der Saison absolut aufs Level von Marc Marquez kommen, weil wenn er da ewig abfällt, dann sagen natürlich dann auch Kritiker, naja, weißt du, was ist mit dir, ja? Wo ist dein Talent oder so? Ich meine, wir wissen es jetzt momentan nicht, ja, aber ich glaube, dass er da ein bisschen mehr unter Druck steht als Rins. Und dieser Vergleich dieser drei Honda-Fahrer, der wird über die Saison, glaube ich, sehr spannend zu beobachten sein, weil unterm Strich wissen wir, was mir und Rins können. Können sie es auch mit Honda? Kann Honda ihnen das Motorrad geben? Wird eine interessante Entwicklung über die nächsten 2 Jahre eigentlich, ja, weil sie haben ja beide 2-Jahres-Verträge.
Honda, eine der spannenderen Geschichten für die neue Saison. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir auch noch über die KTM sprechen in 2 verschiedenen Ausprägungen und Aprilia, weil die wollen ihre tolle Geschichte von letztem Jahr natürlich fortschreiben. Das alles gleich hier bei Starting Grid, dem MotoGP-Talk. Aprilia, das war letztes Jahr so ein bisschen die Cinderella-Geschichte mit Aleix Espargaró, der am Anfang eigentlich immer um die Podien mitgefahren ist und der irgendwann dann auch Konkurrenz teamintern bekam von Maverick Vinales, der irgendwann zu Aprilia kam, sich von Rennen zu Rennen wohler fühlte und am Ende wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck machte auf dieser Aprilia. Dieses Jahr haben wir 4 Fahrer, Raul Fernandez und Miguel Oliveira sind noch dazu. Gerald, wie liefen die Tests und was traust du ihnen für 2023 zu? Weil sie waren so ein bisschen der bunte Spot letztes Jahr.
Also ich traue Aprilia schon viel zu. Auf der einen Seite muss man sagen, sie haben es trotzdem, trotz dem Verlust der Concessions und trotzdem, dass sie jetzt noch ein Satellitenteam ausrüsten und damit einfach viel mehr im Hintergrund zu tun ist, haben sie es trotzdem geschafft, das Motorrad nochmal in Details zu verbessern. Speziell auch bei der Aerodynamik, also da haben beide Fahrer gesagt, du spürst das extrem, auch in den Kurven, den Downforce, also da ist Aprilia vielleicht sogar schon in die Führungsrolle gekommen und ist hier der Innovationsgeber vor Ducati. Auf der anderen Seite hatte Aleix jetzt im Portimao-Test extreme Probleme mit seinem rechten Arm, also er hat gesagt, Kraft war weg, ist eingeschlafen, quasi Armpump, konnte dadurch nicht so viele Runden fahren und das ist komplett überraschend gekommen, weil Aleix ist ein topfitter, fitter Fahrer, das wissen wir, wenn man auf seinen Instagram-Account schaut, wie viele Radkilometer der fährt und wie viel er trainiert, also absoluter Athlet. Und er hat vermutet, das ist vielleicht sogar eine Auswirkung durch diesen gestiegenen Abtrieb, den die Aerodynamik einfach generiert in den Kurven, ja. Könnte sein, dass er vor dem Saisonauftakt dann noch eine Unterarmoperation hat, eine kleine. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Aber Aprilia hat sich eigentlich als erster Ducati-Herausforderer etabliert und Aleix und Maverick Vinales haben gemeint, wir sind voll dabei, wir haben ein sehr, sehr gutes Motorrad. Ducati ist noch einen Schritt voraus, wir müssen weiterarbeiten, aber wir sind da. Und das RNF-Team fährt mit den Motorrädern vom vergangenen Jahr. Und da ist die Basis sehr gut. Raul Fernandez kommt mit dem Motorrad viel, viel besser zurecht als im Vorjahr mit der KTM. Also da bin ich echt gespannt, wie er sich jetzt wirklich in der MotoGP etablieren kann. Weil nach diesem großartigen Moto2-Jahr, vor 2 Jahren ist dann eben vergangenes Jahr nichts gegangen. Aber ich glaube, Talent hat er trotzdem. Für Miguel Oliveira ist es natürlich ein Neustart nach seiner langen Zeit bei KTM. Kommt auch gut zurecht. Hat auch sehr gute Rundenzeiten gezeigt. Also wir hatten relativ oft bei den Tests auch und während der Tage Zwischenergebnisse, wo halt die ersten 10 Fahrer nur Ducati und Aprilia sind. Und ich glaube, die prinzipielle Hackordnung im Feld ist auch, dass Ducati ist Klassenprimus, klar. Und dann kommt Aprilia. Und Aprilia wird hier in diesem Ducati-Feld, glaube ich, mitmischen. Ja.
Armpump. Aber ist das Problem ähnlich wie bei Marc Marquez letztes Jahr?
Nein, Marquez hat ja den Oberarm nochmal operieren lassen, wo beim Knochen nochmal einiges gemacht wurde. Nein, beim Armband, da verschließen sich einfach, die Muskeln sind dann zu eingeengt und der Arm schläft ein oder du hast dann kein Gespür mehr und keine Kraft. Und da wird das Gewebe um die Muskeln aufgeschnitten, dass sich die Muskeln, wenn sie belastet werden, mehr ausdehnen können. Also das ist ein kleiner Eingriff. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, voriges Jahr oder vor 2 Jahren, da hatte Quartararo mal zwischen 2 Grand Prix so eine kleine Operation und hatte dann, glaube ich, einen, weiß nicht, 5 cm großen Narbe, aber das war kein Problem und er konnte gleich am nächsten Rennwochenende schon wieder fahren. Also das sollte jetzt keine große Sache sein, aber es kam natürlich sehr überraschend, ja, und wenn Aldisch wirklich der Meinung ist, dass das eben durch diese ganzen Aerodynamikkräfte, die jetzt immer extremer werden, der Grund, die Ursache dafür ist, dann ist das natürlich schon ein Zeichen, wo, glaube ich, irgendwann noch die Regelhüter eingreifen müssen, dass dieses Aerodynamik-Wettrüsten wieder etwas unter Kontrolle kommt und nicht komplett eskaliert.
Aprilia, also eine der Sicherheiten, die ich in den letzten Jahren hatte, dass Ducati immer die Topspeed hat. Beim Test in Portimao schien jetzt Aprilia an ihnen vorbeigezogen zu sein. Du hast es eben schon erwähnt, dass sie in manchen Facetten dieses Motorrades und in manchen Facetten dieses Sports dann schon das führende Team sind. Ist Aprilia so ein bisschen, naja, der Technik-Leader geworden, was das angeht?
Also sie sind nicht ganz vorbeigezogen. In den finalen Topspeed-Listen war Ducati dann doch nochmal um 1-2 km/h vorne, aber Aprilia ist hier schon sehr, sehr nahe gekommen. Ja, das ist auf der einen Seite Motor, den sie einfach, seit sie auch auf diesen 90 Grad V4-Motor seit 2020 setzen, die sind sie auch jedes Jahr besser geworden. Dann dazu Aerodynamic Ride Height Device, also die sind schon auf einem sehr, sehr hohen Level jetzt mittlerweile. Und wie gesagt, ich sehe die nur ganz knapp hinter Ducati. Und beide sind eigentlich die Technologieführer momentan in der MotoGP. Ja, also da ist auch die Honda, die jetzt da, wo sehr viel probiert wurde, noch deutlich konservativer, die Yamaha eigentlich auch. Und was wir auch bedenken müssen, ist auch der Standort, ja, weil die Aprilia-Fabrik in Nuoro in der Nähe von Venedig und von Ducati in Bologna, in Borgo Panigale, die sind jetzt geografisch nicht so weit auseinander. Wir haben dort die Universität in Bologna, wo auch viele gute Ingenieure rauskommen. Wir haben in dieser Gegend auch Ferrari, da hat Ducati Aerodynamiker von Ferrari geholt, aber auch Massimo Rivola, der früher bei Ferrari war, hat hier auch Ingenieure geholt. Also da ist schon sehr viel Ingenieurswissen in dieser Gegend zu Hause und da sieht man, dass hier beide einfach ähnliche Wege einschlagen, bei der Aerodynamik auch, aber Aprilia hier einfach in ein paar Bereichen schon Leadership übernommen hat, weil wenn man sich diese Aerodynamik, diese Seitenverkleidung mit dieser Stufe, die sie eingeführt haben, im Endeffekt ist das eine Ground-Effect-Fairing, wo du ein bisschen den Ground-Effekt von einem Formel-Auto versuchst zu reproduzieren und die Fahrer sagen auch, wenn du um die Kurve fahren, dann spürst du, wie dich die Aerodynamik an den Boden drückt und du dadurch einfach schneller um die Kurve kommst. Also das ist schon, da hat Aprilia einen Bereich entdeckt, den jetzt die anderen Teams auch immer mehr kopieren.
Kriegen denn alle 4 Fahrer jetzt die gleiche Maschine und die gleiche technische Unterstützung oder ist da in irgendeiner Weise, sind da Abstriche zu machen für Raul Fernandez und Miguel Oliveira?
Ja, also wie gesagt, Raul Fernandez und Miguel Oliveira fahren mit dem Motorrad von Stand Ende vergangenes Jahr, vom vergangenen Jahr. Im, im Laufe des, also auch dann natürlich mit dem Motor vom vergangenen Jahr, und jetzt kriegt das Werksteam noch einmal eine kleine Motorausbaustufe, wobei Alish gemeint hat, da wird der Unterschied jetzt nicht so groß sein. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da plötzlich 5 km/h schneller fahren, aber er meint ja ein bisschen mehr RPM, aber mehr jetzt nicht. Also das wird das Satellitenteam nicht haben. Und ob sie dann im Laufe des Jahres Sachen bekommen, wird sich zeigen, weil Aprilia sagt auch, wir haben jetzt das Satellitenteam einmal neu. Und da muss ich eben im Hintergrund bei der Logistik sehr viel erst einspielen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sie im Laufe des Jahres eben auch ein paar Mal ein neues Chassis oder solche Sachen bekommen, wenn man das mit dem alten Motorrad verbauen kann. Das RNF-Team ist aber nicht unzufrieden mit der Situation, weil sie sagen, wir haben ein Motorrad, das eine sehr, sehr gute Basis ist, wo wir wissen, weil wenn du dich jetzt erinnern kannst, die vergangenen beiden Jahre, ist das RNF-Team oder auch davor noch Petronas Yamaha ja auf den letzten 5 Plätzen herumgefahren. Und jetzt spüren sie wieder, wir können hier in den Top 10 mitmischen, vielleicht Top 6 und wenn alles gut läuft, vielleicht das eine oder andere Podium abstauben. Ja? Und du spürst hier in diesem Team auch wieder diese Aufbruchsstimmung. Ja? Genauso wie damals, als Petronas Yamaha 2019 gekommen ist mit Quattro und Morbidelli, wo die plötzlich da im Spitzenfeld mitgefahren sind und alle überrascht haben. Und genau diese Aufbruchsstimmung spürt man jetzt wieder bei diesem RNF-Team. Und ich bin sehr gespannt, was Oliveira uns zeigen kann, weil ich halte den vom Talent her zähle ich den zu den 5-6 besten Rennfahrern, die wir zurzeit haben. Rolf Fernandez hat Riesentalent. In der MotoGP hat er es noch nicht gezeigt. Bin ich auch sehr gespannt. Und ich gehe schon davon aus, dass wir die ganzen, also auch alle 4 Aprilias regelmäßig in den Top 10 haben, maximal Top 12, je nachdem, wie sich die 8 Ducatis da vorne schlagen, aber die werden sicher in den Top 10 eine Rolle spielen, ganz sicher.
Aprilia will also weiter angreifen und sind in manchen Themen schon mit Technologieführer. Ein Team haben wir noch, beziehungsweise einen Hersteller haben wir noch, das ist die KTM. Die sind mit 2 Teams in diesem Jahr vertreten. Einmal mit der Red Bull KTM, mit Brad Binder und Jack Miller und auf der anderen Seite mit GasGas, Augusto Fernandez und Pol Espargaró. Was hat sich da geändert? Es ist ein neues Team ja dazugekommen mit GasGas.
Ja, auf dem Papier ist es eine neue Marke. GasGas gehört ja zur Pira Mobility AG. Und in den kleinen Klassen haben wir auch schon das GasGas-Team, wo wir im vergangenen Jahr Issan Guevara gehabt haben als Moto3-Weltmeister. Aber in den beiden kleinen Klassen wird das Asper-Team diesen Markeneinsatz GasGas. In der Moto3 ist eine KTM und in der Moto2 eine Kalex. Also es ist eigentlich nur Marketing. Und in der MotoGP ist es auch Marketing einfach. Ja. Es ist das Tech3-Team wie eh und je. Das GasGas-Team fährt eine KTM, exakt die gleiche Spezifikation wie das Werksteam. Also es ist ein reiner Markenauftritt, ja, um diese GasGas-Marke zu promoten, größer zu machen. GasGas ist hauptsächlich mit Offroad-Rädern, Trial-Bikes und so bekannt, aber in Zukunft soll es da auch Straßenmodelle geben, die auch auf diesem Baukastensystem der Pira Mobility AG basiert, ja, wo du eben auch KTM-Technik natürlich dann verbaut hast. Und interessant war im vergangenen Jahr, wie dieses GasGas-Team angekündigt wurde natürlich gefragt, warum wollt ihr neben KTM jetzt die Marke GasGas in der MotoGP promoten und nicht Husqvarna? Weil Husqvarna gehört ja schon viel länger zu diesem Konzern, und in der Moto3 haben wir ja auch ein Husqvarna-Team. Da hat man uns gesagt, dass man in Zukunft mit GasGas eher ein jüngeres Publikum ansprechen möchte als mit Husqvarna und auch eben die Motorräder dann, die dann kommen, ja sportlicher und für ein jüngeres Publikum sein sollen, die irgendwann in den nächsten Jahren kommen. Und deswegen möchte man GasGas in der MotoGP promoten, damit diese Marke ein sportliches Image bekommt. Ja, und das ist der Grund, warum wir das hier sehen. Ansonsten technisch ist es eine KTM.
Wir haben Brad Binder, der letztes Jahr schon in der KTM gefahren ist. Dazu haben wir Jack Miller im Red Bull Team und wir haben bei dem GasGas Team Augusto Fernandez und Pol Espargaró. Was traust du den Fahrern zu? Brad Binder ist ja einer, der die KTM nur noch von letztem Jahr kennt.
Ja, also Brad Binder ist sicher die Speerspitze vom Team. Hat man jetzt auch bei den Testfahrten gesehen, dass er eigentlich die besten Rundenzeiten gezeigt hat. Er meinte, und das ist den ganzen Wind, bei den ganzen Wintertests so gewesen, Valencia Sepang und Portimao, dass ihnen ein Grip am Hinterrad einfach fehlt. Kurvenausgang, Traktion, das ist der größte Schwachpunkt. Und sie haben jetzt nicht den Schritt gemacht, um wirklich in den Top 6 dabei zu sein. So sieht's danach aus. Also sie haben schon noch ein bisschen Rückstand. Ich schätze sie im Verfolgerfeld ein hinter Ducati und Aprilia, so mit Honda und Yamaha in diesem Verfolgerfeld, sagen wir mal, würde ich sagen. Jack Miller ist noch dabei, sich an die KTM einfach zu gewöhnen. Der hat hier viel an Elektronikabstimmung und Basic Setups gearbeitet, damit er das Optimum rausholen kann, damit er sich auf dem Motorrad wohlfühlt. Er hat gesagt, es ist von Tag zu Tag besser geworden und sie kommen auch immer näher, aber er ist noch einen Schritt hinter Brad Binder zurück, und wie konkurrenzfähig das ganze Feld ist, verdeutlicht, glaube ich, folgender Satz von Jack Miller. Er hat gesagt, er ist nur 9 Zehntel hinter der Spitze, hinter Bagnaia, aber Bagnaia ist 6 Zehntel schneller gefahren als der bisherige Rundenrekord.
Ja.
Das heißt, Miller ist 3 Zehntel hinter dem Rundenrekord vom vergangenen Jahr, wo man sagt, absoluter Traum, ja, aber die Spitze ist halt schneller geworden.
Ja.
Das ist halt das Problem. Also wenn wir jetzt sagen, KTM steckt in Problemen, die sind im Prinzip, haben sie einen Schritt gemacht im Vergleich zum vergangenen Jahr, nur die Spitze ist auch schneller geworden. Und damit bleibst du halt stehen im Feld.
Ja, ja.
Also es ist schon, wenn man es gesamt betrachtet, schon komplett irre, dass du quasi Rundenrekord fahrst und dann nur, eben Binder hat den Rundenrekord ja auch deutlich unterboten und ist nur neunter war er in der finalen Zeitenliste. Ja, das heißt, du fährst schneller als im vergangenen Jahr, bist aber nur im Mittelfeld. Ja, das ist insgesamt gesehen schon verrückt, wie konkurrenzfähig dieses Feld hier geworden ist. Ja.
Also KTM möchte dieses Jahr dann auch wieder mitmischen und vielleicht das ein oder andere Podium dann auch mit einfahren. Und wir werden es sehen, wir werden es ab dem 26. März sehen, wenn in Portimao die neue Saison beginnt. Ich hoffe einfach nur nicht darauf, dass wir sagen, am Ende streiten 6 Ducatis um die Spitze. Das wäre ein bisschen schade.
Kann durchaus sein, aber ich glaube, dass Aprilia hier mitmischt. Und falls Quartararo wirklich im Qualifying so eine Traumrunde gelingt und er ist in den ersten beiden Startreihen, könnte er auch mitmischen. Ja, who knows. Ja, also ja. Ich würde schon sagen, dass prinzipiell Ducati in der Favoritenrolle ist. Bagnaia hat sich als stärkster Fahrer rauskristallisiert, aber zum Beispiel ein Jorge Martin ist auch verdammt gut aufgestellt. Man hat nicht so viel gesehen. Also der ist irgendwie bei den Tests so dieses Dark Horse gewesen, aber hat das Potenzial, da auch, glaube ich, noch was draufzulegen. Und Aprilia ist vorne dabei und Yamaha, falls Quattro eine tolle Runde im Qualifying gelingt, und Marc Marquez, du, wenn Rennwochenende kommt, dann findet er vielleicht auch noch mal 2-3 Zehntel und ist dann in den Top 6 dabei, who knows. Ja, also könnte doch noch überraschend werden und vielleicht doch nicht ganz so eindeutig für Ducati ausfallen.
Wir stehen auf jeden Fall vor einer spannenden Saison und hier bei Starting Grid im MotoGP Talk werdet ihr natürlich wieder darüber informiert werden. Wir werden über alle 21 Rennen hier sprechen im Podcast, werden dann natürlich dann auch die Sprintrennen besprechen in den jeweiligen Podcasts und dann seid ihr ja spätestens dienstags dann immer auf dem neuesten Stand, was die MotoGP-Saison angeht. Und natürlich solltet ihr motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben. Das war Gerald Dierenbeck mit seiner Expertise, der Kollege von motorsporttotal.com. Gerald, ich danke dir sehr dafür.
Danke auch und viel Spaß alle Fans beim ersten Rennen in Portimao.
Genau, und wir hören uns am 27. März wieder, wenn wir über dieses erste Rennwochenende und dann natürlich auch über die Moto 2 und Moto 3 sprechen werden mit der Zusammenfassung dieser Rennen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Und wie gesagt, motorsporttotal.com unbedingt in die Bookmarks. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Starting Grid. Das MotoGP-Magazin mit Andreas Thies in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.